Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Romandebüt aus Österreich, das uns mit einer seltenen Erkrankung konfrontiert. Einem Gendefekt, unter dem die Heldin leidet. Und was es für sie bedeutet, legt schon der Buchtitel nahe: Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art. Wir wollen den Autor Matthias Gruber fragen, wie er zu diesem Stoff kam, zu dieser Figur, die sich dann im Roman eine zweite Identität in den sozialen Medien anlegt. Es ist ein faszinierender Text, gleich mehr mit Matthias Gruber. Und damit willkommen zur Lesart. Und wir schalten jetzt nach Österreich, nach Salzburg, wo Matthias Gruber lebt. Er ist Jahrgang 1984 mit bunter beruflicher Herkunft von sozialer wie digitaler Arbeit. Er hat zwei Stadtmagazine mitbegründet, als Autor bislang Kurzgeschichten veröffentlicht. Und dafür hat Matthias Gruber schon einen Literaturpreis erhalten. Und jetzt gibt es seinen ersten Roman, Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Herr Gruber.
Hallo Herr Scholl, guten Morgen.
Wir und auch Sie in Österreich haben ja schon einen sehr heißen, schweißtreibenden Sommer erlebt. Was bedeutet das aber für einen Menschen, der nicht schwitzen kann, weil ihm die Schweißdrüsen fehlen?
Ja, also man kann sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet. Ich habe versucht, mich in dem Roman anzunähern. Die Protagonistin leidet unter einer seltenen Erkrankung, einem Gendefekt, der eben ihre Schweißdrüsen nicht richtig hat ausbilden lassen und leidet dementsprechend umso mehr unter dieser Hitze. Ja.
Und damit sind wir bei Ihrer Heldin im Roman. Ariel heißt sie, ist 14 Jahre alt und ja, sie ist geboren mit ektodermaler Dysplasie. Das Wort habe ich zum ersten Mal gelesen und jetzt auch gelernt. Was ist das für eine Krankheit?
Genau, es ist eine seltene Erkrankung oder zählt zu den seltenen Erkrankungen. Dementsprechend ist es auch nur natürlich, dass man selten damit in Kontakt kommt. Und diese Krankheit betrifft einerseits die Haare, also Menschen, die darunter leiden, haben oft sehr wenige Haare oder auch gar keine. Sie betrifft aber auch die Zähne, also die sind sehr klein oder gar nicht ausgebildet und eben auch die Schweißdrüsen.
Wie sind Sie denn auf diese Krankheit gestoßen, auf diesen Stoff?
Wirklich durch Zufall. Also seit ich einen kleinen Sohn habe, verbringe ich sehr viel Zeit auf Spielplätzen. Und da war tatsächlich damals immer wieder ein Mädchen mit seiner Familie, das so sehr auffälliges Aussehen hatte. Und ich habe dann im Internet recherchiert, was das sein könnte. Bin dann auf diese Krankheit gestoßen. Und ungefähr zur gleichen Zeit war schon da, einen Roman zu schreiben, der sich so mit Existenzen beschäftigt, die in Trümmern liegen. Da gab es immer wieder dieses Bild oder da hatte ich dieses Bild von einem Vater, der mit seinem Kind über eine Müllkippe geht und dort auf alten, weggeworfenen Festplatten nach Kryptogeld sucht, so fast etwas apokalyptisch. Und diese Spielplatzbegegnung hat mir dann dieses Kind erschlossen oder diese Protagonistin geschenkt.
Also Ariel lebt in einer nicht genannten Stadt, von der wir im Grunde nur die Kehrseite erfahren, die Sie jetzt schon beschrieben haben. Also Ariels Vater entsorgt Müll aus aufgelassenen Wohnungen, fährt diesen zu einem Müllplatz, ein ganz zentraler Ort im Roman. Ariel ist oft dabei. Und ja, diesen sozialen Raum, den verwandeln Sie dann aber, Herr Gruber, in einen digitalen. Also der Vater bekommt auf dem Müllplatz immer Elektroschrott geschenkt, weil er hofft, eben auf den Festplatten verborgene Kryptowährung zu entdecken. Das ist sein Traum, um die Familie zu sanieren. Und Ariel bekommt ein Handy oder schnappt sich ein Handy aus diesem Trümmerkarton und das Handy funktioniert noch. Und was passiert dann?
Also sie findet auf diesem alten Telefon Fotos von einem sehr hübschen Mädchen und entschließt dann kurzerhand, sich so einen Fake-Account auf einem sozialen Netzwerk anzulegen und beginnt dort diese Fotos hochzuladen, anfangs mit sehr großem Erfolg. Also die Herzen fliegen ihr im wahrsten Sinne des Wortes zu. Es beginnt auch so eine Romanze mit einem Jungen, der auf diesem Netzwerk vertreten ist. Ja, dass das nicht lange gut gehen kann, denke ich, weiß man auch.
Hier kommt auch Ariels Mutter ins Spiel, die wie der Vater beruflich kämpft, sich als Kosmetikberaterin durchschlägt. Wir dürfen ab jetzt nicht mehr allzu viel verraten. Das ist nämlich wirklich auch eine spannende Geschichte, wie sie sich entwickeln, mit einem wirklich auch interessanten Ausgang. Also so eine Social Media Influencer Identitätsgeschichte nimmt ihren Lauf. Und das ist so der zweite große Motivkomplex im Roman. Was hat Sie hier, Herr Gruber, fasziniert? Für Ariel scheint es ja ein Ausweg zu sein.
Genau, es scheint ein Ausweg zu sein, aber eben auch nur scheinbar. Ich muss sagen, ich bin im Grunde niemand, der sich sehr für Technik interessiert. Also so diese ganze Technikkomponente war nichts, was mir wichtig war. Was mir sehr wohl wichtig war, was diese sozialen Netzwerke mit uns als Menschen machen, was die mit jungen Menschen machen und was die mit unserem Selbstwertgefühl auch machen. Ich habe mehrere Jahre in dem Bereich gearbeitet, so im Online-Marketing, Influencer-Marketing. Tut es jetzt nicht mehr, auch als sehr bewusste Entscheidung. Und ich glaube, dieser Roman war schon so ein bisschen auch mein Versuch, diese Erfahrungen zu verarbeiten, wie uns das verändert und auch die Beziehung zu uns selbst. Und diese Oberflächlichkeit, die da wirklich jeder vor sich herträgt. Und mich hat einfach interessiert, wie es einem Menschen geht, der in diesem Spiel eigentlich nicht mit kann.
Jetzt sind wir schon so bei der Philosophie dieses Romans. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Ariel bleiben, Herr Gruber. Mhm. Es gibt da so eine Schlüsselszene im Roman, wo Ariel mit ihrer Freundin Jasmin im Naturkundemuseum die Nachbildung eines Ichthyosega bestaunt. Das erste Landwirbeltier, habe ich gelernt. Und ja, und hier liefert Ariel den Buchtitel. Sie denkt oder sagt, aber insgeheim dachte ich an die Einsamkeit, von der nur jene wussten, die die Ersten ihrer Art waren. Das ist fast ein bisschen zu deutlich, Herr Gruber, aber warum identifiziert sich Ariel denn mit diesem Ichthyosega?
Ich glaube, für sie ist das so ein Schlüsselmoment. Was ich interessant fand, sie selbst sieht sich ja gar nicht so sehr durch diese Krankheit beeinflusst, oder zumindest war das so ein bisschen mein Eindruck. Also diese Stigmatisierung, die kommt ja immer von außen, die wird immer von außen an sie herangetragen. Sie selbst kann damit eigentlich, wenn man davon absieht, dass sie sich ständig Wege suchen muss, um sich kühl zu halten, sie kann eigentlich damit ganz gut umgehen, wird aber permanent von außen damit konfrontiert. Und ich sehe da einfach so eine Umdeutung. Also sie in dem Moment ist auch, finde ich, so ein Augenblick der Selbstermächtigung, wo sie für sich selbst erkennt, ich bin nicht die schlechtere Version von etwas, sondern ich bin der Erste von etwas ganz Neuem. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Moment, aber natürlich auch immer verbunden mit einer Traurigkeit, nämlich, dass sie einsam ist und dass es da in ihrem Leben zumindest keinen Zweiten gibt, der sie verstehen kann.
Ja, das ist jetzt schön, dass Sie das selbst ansprechen, weil ich fand, das machen Sie nämlich, oder es gelingt Ihnen ganz großartig, Herr Gruber. Ich finde, Sie machen es nämlich noch interessanter, weil diese Einsamkeit von ihr fast nie ausgespielt wird im Roman. Sie haben jetzt selbst schon gesagt, sie empfindet sich jetzt sozusagen gar nicht so als jetzt in Anführungszeichen unnormal. Aber im Gegenteil wird Ariel ja auch eigentlich ganz gut integriert, ne, von ihren Mitmenschen. Sie wird jetzt nicht gedisst in der Schule, so offenkundig. Auch die Proleten da auf dem Müllplatz sind eine herrliche Szene, die sie da erfindet. Die nehmen sie, wie sie so halt ist, ne, die Ariel. Aber natürlich ist sie trotzdem eben der Außenseiter. Und das ist so ein ganz perfides soziales Geflecht eigentlich.
Absolut. Und da spielen die sozialen Medien dann natürlich eine wesentliche Rolle, weil so, wie Sie es gesagt haben, in ihrem alltäglichen sozialen Umfeld hat sie ihre Rolle, da ist sie. Aber natürlich, wenn ich jeden Tag permanent konfrontiert bin mit einer Bildwelt, die mir im Grunde unerreichbare Ideale vorspielt, ich denke, das macht schon was mit einem, ja.
Es ist eine bedrückende Geschichte, Herr Gruber, die Sie sich da ausgedacht haben. Und dennoch liest man sie gern, weil sie so toll erzählt und spannend und auch so originell ist. Ich habe das Buch wirklich in einem Rutsch an einem Sonntagnachmittag gelesen, konnte nicht aufhören. Es gab wie Sie erzählt haben, als wir uns verabredet haben, ein Buch, und jetzt kommen wir doch noch zur Philosophie ein Buch, das für Ihren Roman ganz wichtig gewesen sei. Es ist ja ein Klassiker der Alltagssoziologie, Ornament der Masse von Siegfried Krakauer. Es sind kulturtheoretische Essays aus den 1920er Jahren, bis heute berühmt. Was hat Sie denn hier auch jetzt für diesen Roman inspiriert? An Siegfried
Krakauer. Schön, dass wir noch drüber sprechen können. Also es war tatsächlich ein Satz, der auch ganz zentral ist im Ornament der Masse, wo es Krakauer, ich paraphrasiere es jetzt, ich kann es auch gar nicht wörtlich zitieren, wo er sagt, wenn man so den Gehalt einer Epoche feststellen will, dann muss man sich nicht nur die Hochkultur ansehen oder vielleicht auch so die bewussten Äußerungen einer Gesellschaft, sondern man muss da hinschauen, wo sie unbewusst sich äußert. Und das sind für Krakauer immer wieder Orte, die vielleicht auch in der Hochkultur mit einem gewissen Naserümpfen zur Kenntnis genommen werden. Also damals spricht er da beispielsweise vom Kino, von Populärkultur aller Art. Und das war etwas, das mich sehr fasziniert hat, was insofern für meinen Roman relevant ist. Also ich wollte das so offen gestalten, die Erzählung so aufmachen, dass ich auch so gewisse popkulturelle Phänomene miterzählen konnte. Also beispielsweise gehen die in so eine moderne Kunstausstellung, die jetzt allerorts aufpoppen, wo eigentlich gar keine Kunstwerke zu sehen sind, sondern nur irgendwelche Lichtinstallationen und poppigen Diashows etc. Das ließ sich in dem Roman alles ganz gut miterzählen. Und da wollte ich einfach so ein bisschen eine Reflexion darauf anbieten, was sich eigentlich alles verändert, was im Wandel ist, ja.
Siegfried Krakauer gilt als wichtiger früher Filmtheoretiker, und dass Ariel so heißt wie die Meerjungfrau und wie bedeutend Wasser für sie am Ende ist, das lassen wir jetzt als Cliffhanger so stehen. Ich danke Ihnen, Herr Gruber, für diesen famosen Roman und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank und schönen Tag noch.
Ihnen auch, und die Einsamkeit der Ersten ihrer Art. Der Roman von Matthias Gruber ist jetzt im Verlag Jung und Jung erschienen, hat 304 Seiten, kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Kerstin und komme aus Berlin und bin in Augsburg zu Besuch. Und ich lese gerade das Buch Das Gleichgewicht der Welt von einem indischen Schriftsteller namens Rohinton Mistry. Dieses Buch handelt vor allem in der Zeit um 1975 in Indien. Damals war die Ministerpräsidentin Indira Gandhi an der Macht und es gab einen Ausnahmezustand, den die Ministerpräsidentin ausgerufen hat. Und die Geschichte erzählt über verschiedene Menschen aus verschiedenen Kasten und wie die eben diese Zeit erlebt haben, wie sie gelebt haben und wie schwierig das ganze Leben war. Einige Figuren sind auch sehr lebensbejahend, gerade die Figuren, die sehr Schwieriges erlebt haben. Das macht auch wieder Freude, dann zu sehen, dass die Menschen auch unter so schwierigen Bedingungen trotzdem Freude am Leben finden können und ihren Weg da finden können.
In Augsburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Kerstin war dabei und empfiehlt uns diesen machtvollen Roman von Rohinton Mistry, Das Gleichgewicht der Welt, mit 864 Seiten, erschienen auf Deutsch im Fischer Taschenbuch Verlag, übersetzt von Matthias Müller, 16 Euro der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit der neuen Tat des französischen Comic-Großmeisters Marc-Antoine Mathieu. Deep Me heißt der jüngste Band, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist und ja, in ziemlich schwarze Tiefen führt. Unsere Kritikerin und Kollegin aus der Lesart-Redaktion, Jule Hoffmann, ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Comic-Fans lassen sich diesen Namen auf der Zunge zergehen, Jule. Marc-Antoine Mathieu, für alle jetzt nicht so Bewanderten, was macht denn diesen Künstler so besonders und was hat ihn so berühmt gemacht auch?
Ja, Marc-Antoine Mathieu gilt als großer Wortbildmagier. Einige feiern ihn sogar als Comic-Philosophen, weil er sehr gerne experimentiert, sowohl mit den grafischen Mitteln des Mediums als auch inhaltlich, weil er oft ungewohnte Denkanstöße gibt. Und seine bekannteste Comicreihe trägt den Titel Julius Corentin Ak Fak. Das ist der Name eines Angestellten im sogenannten Ministerium für Humor. Und Ak Fak, das ist ein klangliches Palindrom zu Kafka, weil Mathieu ist nämlich großer Kafka-Anhänger. Genau auch wie von Jorge Luis Borges, also generell kann man sagen, auch des magischen Realismus. Ein anderer berühmter Comic von ihm ist, heißt 3 Sekunden. Der erzählt einen Thriller in einem einzigen langen Zoom hinein in spiegelnde Oberflächen, so wie Gläser oder Handy-Displays, wobei sich dann immer wieder ein Bild im Bild im Bild ergibt. Also das heißt, Mathieu interessiert sich sehr für optische Täuschungen, für Träume, Halluzinationen und bewegt sich gerne so im Bereich des Rätselhaften, Surrealen.
Und worum geht's denn nun jetzt in Deep Me?
In Deep Me geht es um Adam, der wacht zu Beginn des Comics in totaler Dunkelheit auf. Um ihn herum ist alles schwarz, aber er hört Stimmen, offenbar die Stimmen von Ärzten und einer Krankenschwester. Später kommt auch eine Frau dazu mit dem Namen Lucy, die offenbar seine Frau ist. Und es stellt sich raus, er liegt in einer Art Koma, irgendwo zwischen Hirntod und Locked-In-Syndrom, hört er jemanden sagen. Und er hat keinerlei Erinnerungen mehr, er weiß nicht, wo er ist und wie er dahin gekommen ist. Und wir als Lesende sind quasi mit ihm gefangen in dieser Schwärze, im Gehirn dieses Protagonisten und versuchen dann auch mit ihm die einzelnen spärlichen Puzzleteile zusammenzusetzen, die er bekommt. Also es dringen Geräusche vor, Fetzen von Gesprächen, die Adam dann so zu entschlüsseln versucht. Das ist auch sprachlich sehr toll gemacht. Er schnappt dann so einzelne Silben auf, spielt verschiedene Satzvarianten durch mit ähnlich klingenden Wörtern. Das ist toll übersetzt von Hannah Reiniger. Und er entschlüsselt schließlich 2 Sätze, nämlich hat er den Code noch nicht verraten? Und die Antwort, nein, wir müssen wohl mehr geben. Und damit wird dann so ein Erzählstrang aufgemacht. Es gibt offenbar einen Code, den nur Adam kennt. Und dann kommt daran angeknüpft die Frage, wird er eigentlich irgendwie am Ende künstlich im Koma gehalten? Wir müssen wohl mehr geben, ein Medikament. Warum wird eigentlich seine Gehirnaktivität gar nicht bemerkt in dieser Klinik? Und so entwickelt sich dann der Comic mit der Zeit zum Thriller.
Puh, das klingt ja gruselig. Also ein Held, der im Dunkel liegt, vermutlich ist das auch die Grundfarbe des Comics.
Ja, absolut. Also das ist wirklich das schwärzeste Buch, das ich je in Händen gehalten habe. Also nicht nur der Umschlag ist komplett schwarz, sondern sogar der Buchschnitt, also die Papierbögen von außen sind schwarz. Und der Comic nimmt einen wirklich mit in diese tiefe Dunkelheit. Man sitzt wirklich wie eigentlich vor einer komplett schwarzen Kinoleinwand, wo dann so langsam nur Bilder eingeblendet werden. Wobei man ja sagen muss, es gibt in diesem Comic wirklich wenig Bilder. Viele schwarze Panels reihen sich da aneinander und nur die weißen Sprechblasen tragen sozusagen die Handlung über weite Strecken. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie Mathieu quasi mit den Mitteln des Mediums erzählt. Also wirklich jenseits von Bildern, die irgendwas abbilden. Zum Beispiel über Unterschiede in der Typografie, wodurch wir dann die verschiedenen Stimmen da unterscheiden können. Und Geräusche und Stimmen entfernen sich, werden leiser in den Buchstaben so ganz klein und winzig werden, dass sie kaum noch zu entziffern sind. Und das Wegdämmern des Protagonisten zwischen seinen Wachphasen vermittelt zum Beispiel das verblassende Weiß der Sprechblasen. Die dimmen dann so weg, genau wie die weißen Rahmen, die die Panel voneinander trennen. Und das finde ich schon eine visuell sehr gelungene Umsetzung, um Adams Zustand zu vermitteln grafisch. Und das wenige Weiß im Comic hat dann auch wirklich so den Effekt von Leuchten oder Licht.
Um jetzt die Metapher vollends zu Schanden zu reiten, wie kommt denn Licht ins Dunkle, Jule? Ich meine, oder kommt es überhaupt nicht?
Ja, es lässt zumindest lange auf sich warten, würde ich sagen. Also zunächst tauchen so einzelne Punkte von Licht auf, sobald Adam etwas fühlt, ausgelöst durch die einzelnen Wörter. Erst sehr grobkörnig und schemenhaft, dann immer deutlicher ergeben diese Punkte ein Bild. Und das ist auch wirklich gut gemacht, weil man sitzt als Lesender also vor diesem Bild und kann wirklich nicht erkennen, was da abgebildet ist. Also man kann erahnen, ist da eine Möbelrolle oder doch der Teil eines Kopfhörers. Und erst nach und nach wird eine Szene erkennbar, nämlich der eingefrorene Moment eines Aufpralls im Inneren eines Flugzeugs. Ah. Und in dem Moment scheint alles klar. Adam ist offenbar also der Überlebende eines Flugzeugunglücks und liegt in der Folge im Koma. Denkt man, doch natürlich kommt in einem Comic von Mathieu alles nochmal ganz anders. Ihm kommt dann der Verdacht, die Dialoge der Ärzte, die wirken doch irgendwie geskriptet. Die Klinik, in der er liegt, ist womöglich am Ende gar nicht echt. Und da kommt dann dieses kafkaeske, tief beunruhigende Gefühl ins Spiel. Adam selbst zweifelt an seiner Darstellung und wird auch plötzlich zum unzuverlässigen Erzähler. Wer ist eigentlich Adam, fragen wir uns dann. Was können wir wirklich wissen über ihn? Und ist das am Ende nur ein immersives Spiel oder ein Traum?
Wenn, Jule, wie du sagst, Marc-Antoine Mathieu als Philosoph des Comics gilt, was wäre denn jetzt so der philosophische Gedanke über Mensch und Welt?
Ja, ich würde sagen, im Kern geht es um dieses völlige Reduziertsein von Adam auf sein inneres Ich, auf sein Bewusstsein. Also sein Körper ist ja wirklich ausgeschaltet, übrig ist nur noch sein Denken. Und dem Buch vorangestellt ist auch dieser bedeutungsvolle Satz, das Denken ist eine der Daseinsformen von Materie. Also Denken ist Materie. Das geht ja direkt, knüpft an diese Frage an, was ist das in uns eigentlich, das denkt? Also dieses vermeintliche Ich. Ich musste auch an diesen berühmten Satz von René Descartes denken, dem französischen Philosophen, ne? Ich denke, also bin ich, als letzte Gewissheit, wenn alles andere irgendwie angezweifelt werden kann. Und ohne, dass ich jetzt hier das Ende des Comics und den großen Clou verraten möchte, kann ich schon sagen, es geht auch wirklich in diesem Comic um die sehr aktuelle Frage, mit der uns künstliche Intelligenz konfrontiert. Nämlich, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Was unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz? Und können andere Daseinsformen eigentlich auch ein Bewusstsein entwickeln? Genau, und ja, das Ende darf ich nicht verraten, aber es geht darum, es geht wirklich auch darum, was könnte kommen, wenn die Menschheit aufhört zu existieren, ob dann noch etwas Denkendes da sein wird, etwas Nichtmenschliches, das die Welt wahrnehmen kann.
Deep Me, der neue Comicband von Marc-Antoine Mathieu. Jetzt auf Deutsch im Reproduktverlag veröffentlicht, aus dem Französischen übersetzt von Hanna Reininger. 124 Seiten kosten 24 Euro. Jule Hoffmann hat uns den Titel vorgestellt. Schönen Dank. Ihre Besprechung, die lesen Sie nach im Netz unter dieser Adresse.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Hier in der Lesart blicken wir natürlich schon habituell auf Gegebenheiten und Probleme in der gesamten Buchbranche. Und heute wollen wir das mit einem Parlamentsabgeordneten tun. Tobias Groß ist Sprecher des sogenannten Nachwuchsparlaments des Deutschen Börsenvereins. Und jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Groß.
Schönen guten Tag, hallo.
Neulich hat das Parlament wieder getagt und ein Wort der Stunde war auch dort wichtiges Thema, der Fachkräftemangel. Der betrifft wie in allen Arbeitsbereichen hierzulande ebenfalls die Buchbranche. In welchen Ausprägungen denn?
Natürlich sind wir, wie Sie schon sagten, nicht verschont davon. Wir haben uns glücklicherweise wieder ein bisschen erholt davon. Also wir hatten jetzt ungefähr in der Buchbranche jetzt wieder so die Ausbildungszahlen und auch Volontariatszahlen wie vor der Corona-Pandemie. Zwischendurch sind sie schon ganz schön nach unten gegangen. Aber wenn wir so perspektivisch blicken, dann ist es ja wie in allen anderen Branchen, dann wird uns noch was blühen, sage ich jetzt mal auf Deutsch.
Kommen zu wenig engagierte Buchmenschen oder gehen Sie lieber woanders hin und warum?
Also zu wenig sind es momentan tatsächlich nicht, aber es ist dann wirklich so, dass viele die Ausbildung beenden und im stationären Handel, also ganz klassisch zum Buchhändler, zur Buchhändlerin, dann aber sich doch nochmal entscheiden, was anderes zu machen oder dann in die Verlagswelt wechseln. Also es ist so eine Mischung aus beiden, würde ich mal sagen.
Sie selbst, Herr Groß, sind stellvertretender Leiter einer Thalia-Buchhandlung in Leipzig. Wie sieht das bei Ihnen aus, da an Ihrem Arbeitsplatz?
Also wir sind so ein bisschen, sage ich jetzt mal, so ein Ort der Glückseligen. Also unsere Auszubildende verlässt jetzt zum 1.9. unsere Buchhandlung und wir haben auch die Stelle ausgeschrieben und hatten dann ganz schnell 30 Bewerbungen, wo wir uns dann auch wirklich so die Qual der Wahl hatten, wen nehmen wir dann am Ende. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Kandidatin gefunden. Ich weiß aber auch von anderen Buchhandlungen, und das ist jetzt egal, ob es jetzt Fialist ist oder ob es jetzt die kleine unabhängige Buchhandlung um die Ecke ist, dass manche zum Teil wirklich ein halbes Jahr bis ein Jahr brauchen, um neue Auszubildende zu finden.
Aber wie sieht es denn aus, weil Sie sagen, uns verlässt jetzt die Auszubildende. Wird sie nicht übernommen? Möchte sie woanders hin? Wie ist es denn sozusagen dann eine Festanstellung zu bekommen nach der Ausbildung, die ja dann 2-3 Jahre geht, ne?
Also unsere Auszubildende ist ein bisschen ein Sonderfall, die wechselt jetzt nach Stuttgart, der Liebe wegen tatsächlich, wird dann ihre Ausbildung dort dann auch beenden. Aber ich höre das auch ganz oft, dass viele junge Menschen einfach nicht übernommen werden nach der Ausbildung und aber tatsächlich gerne bleiben würden. Und aber es ist natürlich dann klar, dass das ein bisschen desillusioniert, wenn dann nach 3 Jahren oder 2,5 Jahren Lehre dann kein Übernahmeangebot kommt. Ja.
Aber ist das jetzt ein strukturelles oder ein Generationsproblem, weil die Alten einfach da sind und den Jungen die Jobs wegnehmen?
Es ist wieder eine Mischung aus beiden. Also wir werden noch ein großes Problem haben in den nächsten Jahren, weil, na klar, die viel gescholtenen Babyboomer gehen dann auch irgendwann in Rente. Und es wird eine Lücke auf jeden Fall klaffen. Und wir stellen aber wirklich fest, dass jetzt auch im Buchhandel ein Perspektivwechsel stattfindet, dass sich dem jetzt wirklich allen bewusst wird, dass wir den Nachwuchs brauchen und auch wirklich alles dafür tun sollten, um den Nachwuchs zu halten im Buchhandel.
Ich meine, anders gelagert sind die Probleme wahrscheinlich bei den Verlagen. Hier arbeiten ja meist jüngere Menschen, die schon Erfahrung mitbringen, ne? Oder ein Studium absolviert haben und ein Volontariat machen, da muss man schon Voraussetzungen mitbringen. Was sind denn hier so die Probleme?
Also ich glaube, bei den Volontariaten ist das große Problem, dass einfach zum Teil Anforderungen gestellt werden an diejenigen, die die Stelle machen, die halt wirklich schon sehr, sehr hoch sind. Also wie Sie schon sagten, ein mehrjähriges Studium, dann schon diverse Praktika und dann eine Volontariatsstelle, die auf 1 bis 2 Jahre befristet ist, nicht wirklich sonderlich gut vergütet wird, muss man leider dazu immer noch sagen. Und die Chancen, übernommen zu werden, sind leider auch immer noch nicht so gut. Und da beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz. Das haben wir jetzt auch gerade während der Corona-Pandemie so gemerkt. Es wurden Praktika natürlich verlangt, aber es wurden keine Praktika angeboten, ne? Und da muss ich auch sagen, der Buchhandel bietet jetzt auch wieder Praktika an für Schülerinnen und Schüler. Also wir hatten dieses Jahr sogar schon 3 Stück. Und es ist natürlich so, durch Praktika kommen die Leute in den Buchhandel, kommen die Leute zu den Verlagen und da wird natürlich dann auch die Voraussetzung für die Zukunft gelegt. Mhm.
Weil Sie das schon ansprechen mit den Vergütungen. Ich meine, die sind jetzt nicht so üppig, ne? Entweder in den Verlagen noch in den Buchhandlungen. Zugleich ist es natürlich ein Beruf, der ja doch von, ja, sagen wir mal, vom Feuer der Begeisterung für Bücher, für Literatur lebt, ne? Also man entscheidet sich jetzt nicht, ob werde ich jetzt Automechaniker oder werde ich Buchhändler, sondern entweder liebt man Autos, dann wird man Automechaniker oder man liebt Bücher. Und dann guckt man nicht so sehr aufs Geld. Aber mittlerweile können die jungen Leute ja, weil es eben so viele, ja, weil der Fachkräftemangel eben auch so ist, wirklich auch darauf schauen. Sehen Sie denn da in Zukunft Verbesserungen, dass man sagt, okay, Verdi muss jetzt auch mal für eine ordentliche Erhöhung in der Buchbranche sorgen?
Also wie Sie schon sagten, es wird niemand Buchhändler des Geldes wegen. Das muss man leider wirklich so sagen. Also uns ist das auch, dem gesamten Nachwuchs ist das auch bewusst, dass es wirklich ein ideeller Beruf ist und auch ein sehr intrinsischer Beruf. Das ist uns allen bewusst. Aber was wir halt schon auf dem Nachwuchsparlament auch festgestellt haben, die Leute brennen halt wirklich für die Branche. Es ist halt, die Leute brennen für das Kulturgut Buch. Sie möchten auch gerne in der Branche bleiben und sich engagieren. Und das war wirklich bemerkenswert, welche Energie auf dem Nachwuchsparlament dieses Jahr zu spüren war. Also habe ich selten zuvor so gespürt. Aber klar, der Buchhandel muss da auch ein bisschen nachziehen und wenn es schon nicht über das Gehalt geht, den Beruf halt über andere Benefits, über andere Sachen halt einfach attraktiver machen. Na klar.
Über Leben und Arbeit und die Zukunft der Buchbranche. Das war Tobias Groß, Sprecher des Nachwuchsparlaments des Deutschen Börsenvereins. Wir freuen uns schon auf die nächste Sitzung, da horchen wir ganz genau hin. Vielen Dank jetzt erstmal, Herr Groß, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.